Ja. Was man da, wie man das einführen kann, dass es wirklich ein Bündnis ist. Meine zweite Frage ist.
Ich fände, jetzt mit Blick auf die anderen besser eine Frage und dann, ja? Super. Der Versuch, vier Antworten, aber alle sehr knapp. Erstens, die Information der Bürger. Das ist so, dass wenn ich überhaupt nichts zu sagen habe, dann habe ich wenig Grund, mich zu informieren. Solange ich in dem Gefühl lebe, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Ich kann ja eh nichts machen. Informiere ich nicht. Beispiel, europäische Verfassung. Wenn Sie in Deutschland jemanden fragen, was steht im Lissabon-Vertrag, die Leute werden es nicht wissen. Wenn Sie in Dänemark jemanden fragen, in Irland oder in Frankreich, finden Sie ganz viele Menschen, die das sehr gut kennen, weil es dort eine Volksabstimmung darüber gab. Und da wussten alle, aha, im Juni wird abgestimmt, ich muss mich informieren. Und dann ist es ja auch nicht so, dass Sie immer der Experte in der Sache sind, müssen Sie auch gar nicht sein, sondern Sie orientieren sich an anderen. Sie gucken, wie sehen die das, wie sehen die das. In der Zeitung steht ständig was, im Fernsehen kommt was. So ist das, wenn eine Volksabstimmung stattfindet. Und dann orientieren sie sich daran. Übrigens im Parlament ist es auch nicht anders. Die wenigsten Abgeordneten haben die Gesetze gelesen, über die sie abstimmen. Die meisten folgen irgendeinem anderen, der den Arm hebt. Ich glaube, dass Volksabstimmungen häufig deutlich rationaler ablaufen und zu wesentlich vernünftigeren Entscheidungen kommen als Parlamentsabstimmungen. Das könnte ich Ihnen erklären, tue ich jetzt aber nicht. Zweite. Ne, ich mache nicht alle vier, ich mache jetzt zwei. Zweite Antwort. Ich sehe die Bilanz in der Schweiz überhaupt nicht so negativ. Ich könnte Ihnen jetzt einige hundert Volksabstimmungen aufzählen, die nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch Sie absolut begeistern. Nehmen wir mal nur im Energiebereich, nehmen wir mal Verkehrsbereich. Die Schweizer Regierung hat 48 Milliarden Schweizer Franken in den Haushalt eingestellt für eine neue Autobahn über die Alpen. Dann gab es eine Initiative, die Alpeninitiative. Das sind Leute, die ich sehr gut kenne, Freunde von mir, also so richtig alternative Ökologen. Die haben gesagt, wollen wir nicht. Die nennen sich Alpeninitiative. Da geht es um den Schutz der Alpen. Die haben eine Kampagne losgetreten, das Geld zwar zu nehmen, aber nicht für den Bau neuer Straßen, sondern für den Bau eines Tunnels unter den Alpen durch, eines Bahntunnels, um mehr Verkehr auf die Bahn zu bringen. Dann gab es eine Abstimmung, die Schweizer haben das entschieden und jetzt zum Beispiel ist die Schweiz in ganz Europa das Land, in dem am meisten Bahn gefahren wird. In der Schweiz wird statistisch fünfmal so viel Bahn gefahren als in Deutschland. Das ist Personenkilometer fünfmal höher als bei uns. Und das ist Folge von Volksabstimmungen in der Schweiz. Die Minarettabstimmung fand ich auch sehr problematisch. Aber die Minarettabstimmung, übrigens, doch noch, ich sage alles ganz klar, ich finde auch viele Entscheidungen, die im Parlament getroffen werden, problematisch. Also man darf nicht das Entscheidungsverfahren, die Frage, ob ich für Volksabstimmungen bin oder nicht, mache ich nicht davon abhängig, ob da immer das rauskommt, was ich will, sondern ob zu fairen Bedingungen alle die Möglichkeit hatten, mitzusprechen. Das ist auch im Parlament, das ist auch bei Wahlen so. Die Ergebnisse fallen oft anders aus, in letzter Zeit weniger, aber manchmal anders, als ich mir das wünsche. Trotzdem finde ich es richtig, dass die Menschen wählen können. Minarettabstimmung. Die Schweiz hat eine Besonderheit, die ich ablehnen würde. Die Schweiz kennt keine Hierarchie im Recht. In der Schweiz ist die Verfassung genauso viel wert wie die Bauordnung. Ja? Also die Frage, ob Minarette zugelassen sind, neben religiösen Gebäuden, ist bei uns eine Frage der Bauordnung. Ja? Darüber steht die Verfassung, ich lasse jetzt ein bisschen was dazwischen aus, und die Verfassung sagt zum Beispiel, es darf keine Diskriminierung nach Religion stattfinden, auch nach anderen Sachen nicht. Das heißt, was in der Schweiz abgestimmt wurde, wäre in Deutschland verfassungswidrig, geht gar nicht. Entweder Sie begrenzen die Bauhöhe insgesamt, aber Sie können nicht sagen, wir lassen Schlote zu und katholische Kirchtürme, aber keine Minarette. Das ist bei uns verfassungswidrig, in der Schweiz nicht. Diese Abstimmung hat jetzt ausgelöst in der Schweiz eine Debatte über eine Verfassungsreform, um genau das zu ändern. Letzter, vierter Punkt. Dass wir in Deutschland jetzt in den Bundesländern, in den Kommunen, überall die Möglichkeit zu Volksabstimmungen haben, liegt, jetzt darf ich ausnahmsweise was pro domo sagen, daran, dass mehr Demokratie vor mittlerweile 30 Jahren, seit 22 Jahren unter dem Namen mehr Demokratie, dieses Thema zum Thema gemacht hat und gesagt hat, wir wollen unsere Demokratie weiterentwickeln. Wir wollen neben Wahlen auch abstimmen. Das war damals überhaupt kein Thema, als ich damit angefangen habe. Es waren drei Leute, die diese Bewegung gestartet haben. Als ich damit angefangen habe, haben alle gesagt, verfassungswidrig, geht nicht und so weiter. Heute haben wir das in allen Bundesländern. Ich sage das, weil es ein Beispiel dafür ist, wie Sie, wenn Sie eine Idee haben, Und da müsste was jetzt in die Welt kommen, was noch nicht da ist. Wenn es eine gute Idee ist, sofort, wenn Sie auch überzeugen können, Mitstreiter finden. Und am Ende wird genau das passieren. Jeder, der hier sitzt, kann der Anfang sein einer neuen Bewegung, die etwas in der Welt ändert. Sie waren der Nächste.
Auch aus Heidelberg, Konstantin, zu den Finanzprodukten. Weil ich sehe das als absolut faire Sache, weil jeder kann ja frei entscheiden, gehe ich im Kontakt ein oder kaufe ich das Produkt oder nicht. Das ist eine Gegenseitigkeit, ich weiß das Risiko. Und wenn ich sage, gut, jetzt die Bank, die spekuliert mit meinem Geld, dann kann ich sagen, gut, ich gehe zu einer anderen Bank, die nicht mit dem Geld spekuliert, so wie ich es nicht möchte. Was spricht dagegen an sich?
Ja. Den Karl noch nach, wie ich die Frage finde ich hervorragend. Ich denke nach, wie ich die Antwort kurz halten kann, ohne dass wir jetzt in ein langes Seminar über Finanzprodukte eintreten. Ich weiß nicht, ob die Antwort Sie wirklich befriedigen wird. Wenn nicht, sprechen Sie mich später nochmal an. Ich mache sie mit Absicht, weil für alle sehr basal. Meine Behauptung ist, Geld gibt es gar nicht. Ja? Geld ist erst, also das können Sie nicht essen, das ist, glaube ich, darauf können auch wir uns einigen, das ist erstmal, Geld ist für sich gar nichts. Geld ist eine Vereinbarung. Und die Vereinbarung drucken wir auf Zettel. In dem Bereich, von dem Sie sprechen, findet das auch gar nicht mehr in Form von Zetteln statt, also da brauchen Sie keine Banknoten mehr, sondern sind das reine Computervorgänge. Dass das funktioniert, liegt daran, dass wir Regeln vereinbart haben, nach denen das funktionieren soll. Ja? Das ist das mit dem Geld. Also wenn ich Geld habe und lege es in der, was weiß ich, bei Teegut oder Alnatura auf den Tisch, dann kann ich für 100 Euro, wenn das 100 Euro sind, kann ich da Waren beziehen. Diese Waren haben andere Menschen hergestellt. Die haben richtig Arbeit gehabt. Mit dem Geld habe ich das Recht erworben, dass ich das für mich in Anspruch nehmen kann. Das heißt, das Geld schafft eine Beziehung zwischen Menschen und schafft in diesen Beziehungen Ansprüche. Wenn ich jetzt das Geld selbst zur Ware erkläre, und das ist das, was bei uns passiert ist, das ist der Fehler, nicht das Geld ist der Fehler. Und es ist ganz schrecklich, dass wir immer mehr Leute auch so in Alternativbewegungen haben, die sagen, das Geld war der Fehler und wir müssen wieder zurück hinter das Geld. Dann müssen Sie nämlich denjenigen finden, der, wenn Sie, was weiß ich, einen Sack Mehl haben wollen, gerade ein Schwein braucht oder so. Ja? Das ist furchtbar. Das Geld ist ein unglaublicher Entwicklungsschritt, macht uns total frei und ermöglicht uns Verkehr miteinander. Aber die Regeln müssen so sein, dass sie wirklichkeitsgemäß und dass sie menschlich fair und adäquat sind. Was wir gemacht haben, ist, dass wir Geld selbst zur Ware erklären. Und das ist der Bereich, von dem wir sprechen. Wir sprechen dann von Finanzprodukten und sowas. Dann kann ich Geld mit Geld kaufen. Das sind aber alles keine realen Vorgänge, sondern das sind Ansprüche. Nur wenn die irgendwann real gemacht werden, also wenn diejenigen, die heute an diesen Vorgängen nicht durch ihr Tun, sondern letztlich durch nichts tun, Milliarden verdient haben, es werden ja unglaubliche Summen damit verdient, wenn die das auf den Tisch legen, dann fängt es an real zu werden. Dann können die nämlich sagen, jetzt erwarte ich, dass 5 Länder auf der Welt 2 Jahre lang nur noch für mich arbeiten. Und dann merkt man, wie verrückt die Sache ist. Ich kann jetzt nicht, sonst kommen die anderen nicht mehr dran. Ich sehe Ihr Argument. Ich würde sagen, das ist eine sehr sophisticated, das ist eine Konstruktion, mit der ich versuche, mir schön zu reden, was ich, wenn ich auf die Wirklichkeit schaue, als absolutes Drama erleben kann und muss. Wenn wir gucken, was das heute auf den Weltmärkten verursacht, das Schlimme ist ja, dass die Zeche immer die zahlen, die damit gar nichts zu tun haben. Also wenn zum Beispiel durch Spekulation an den Rohstoffbörsen, oder nehmen wir, was da noch einfacher zu sehen ist, Spekulation an den Lebensmittelbörsen, das ist ja inzwischen so, dass Sie auch auf die Kartoffelernte im nächsten Jahr spekulieren können. Wenn dadurch der Kartoffelpreis steigt oder fällt, Sie merken höchstens, dass die Zahlen steigen oder fallen auf Ihrem Account. Aber real merken das möglicherweise Tausende von Bauern, die sich umbringen, weil sie die Aussaat nicht mehr haben für das nächste Jahr, weil der Preis gefallen ist und so weiter. Ich empfehle immer, die Wirklichkeit anzuschauen und dann die gedanklichen Konstruktionen darauf zu prüfen, ob sie mit der Wirklichkeit zu tun haben oder ob sie, und das wäre an dieser Stelle meine Behauptung, den Blick auf die Wirklichkeit versperren. Ich halte das, wofür Sie sprechen, für ein Beispiel für ganz vieles, was wir heute in der Welt haben, dass wir nicht mehr durchdringen auf die Wirklichkeit. Also was bewirke ich durch ein solches Geschäft wirklich? Ja, was passiert real in der Welt, wenn ich so ein Geschäft mache? So, wir gucken halt auf die Zahlenkolonnen. Dann sagen wir, super Rendite. Ja? Das, finde ich, ist nicht verantwortbar im Weltzusammenhang. Aber gerne, wenn Sie wollen, sozusagen bilateral noch mehr. Jetzt habe ich, die nächsten waren hier mehrere, bitteschön.
Ja, Malte aus Heidenheim. Ich habe jetzt keine Frage zu dem Vortrag, sondern eher zu dem Arbeitsgebiet Europapolitik. Mich würde interessieren, inwieweit das ökologische Denken oder auch eben diese grünen Ansätze in anderen Ländern Europas Ansatz gefunden haben, inwieweit die da durchdringen.
Die Grünen sind tatsächlich in Deutschland entstanden. Also das ist auch wieder sowas, wo man sagen kann, eine Idee hat unglaubliche Wirkung gezeigt, weil wir eben damals gesagt haben, es reicht nicht zu protestieren, zu demonstrieren, zu appellieren. Wir müssen dorthin, wo die Entscheidungen fallen. Wir müssen in Parlamente gehen. Wir glaubten damals übrigens, dort fallen die Entscheidungen, was ja formal auch stimmt. Wenn man länger darüber nachdenkt, stellt man fest, dass heute die Politiker, die wir so nennen, überwiegend gewissermaßen am Nasenring der Ökonomie durch die Manege gezerrt werden und dass sie häufig weder das Bewusstsein noch die Kraft haben, sich dagegen durchzusetzen. Also etwa, was wir jetzt im Europaparlament an sogenannten Rettungspaketen beschlossen haben. Ich behaupte, die meisten Kollegen haben das überhaupt nicht, wie soll man sagen, durchschaut. Sie haben im Bundestag, erinnere ich, eine Debatte, die wir hatten, mit unglaublicher Schärfe über Monate geführt, über eine Rentenerhöhung von 1,30 Euro. Ja. Als dann Joe Ackermann sagte, wir brauchen jetzt sofort ein Rettungspaket, 500 Milliarden, da haben alle den Arm gehoben. Ne. Da habe ich meine Kollegen angerufen und gesagt, sag mal, weißt du, was du da tust? Ja. Also ich will jetzt auch niemanden hier hinhängen, aber wenn Sie dann auch nachfragen, wie viel soll es denn sein? Ja, 500 Milliarden, 900 Milliarden, 200 Milliarden, wisst ihr, dass die 500 Milliarden reichen? Würde das vielleicht überhaupt nicht beurteilen. Bei der Rentenerhöhung über 1,30 kann auch jeder mitreden. Ja? Also soll der Rentner zwei Joghurt mehr kaufen können oder nicht? Aber bei den 500 Milliarden nicht mehr. Ja? Und da, das hat ein bisschen zu tun mit der Frage vorher. Da haben wir eine Wirklichkeit geschaffen, die im Grunde denjenigen, die eigentlich die Entscheidung zu treffen haben, diese Entscheidung aus der Hand schlägt. Weil das, was wir Finanzmärkte nennen, eine solche Macht und ein solches Gewicht bekommen hat, dass die Politik kaum noch anders kann, als deren Bedürfnisse erfüllen. Das ist aber der Fluch der bösen Tat. Das heißt, hier gilt das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt rede ich platt und verkürzt, hier gilt es eben die Regeln zu ändern, dann kann das nicht mehr stattfinden. Mit dem anderen Teil Ihrer Frage, ja, die Grünen sind eine weltweite Bewegung geworden inzwischen. Überall auf der Welt, wo ich hinkomme, finde ich Grüne, vielfach grüne Parteien, die dann zum Teil auch in Parlamenten sitzen und sowas, manchmal im Untergrund. Ja. Es gibt sehr viele Länder auf der Welt, wo die Gründung einer grünen Partei ein Verbrechen ist und wo Leute dafür auf Gefangeneninseln landen oder in Gefängnissen. Aber ich glaube, es gibt kein Land der Welt, also ich kenne natürlich nicht alle, aber ich habe viele Länder kennengelernt und ich habe noch keins gefunden, in dem es nicht eine grüne Bewegung gab. Nächste Frage. Hier, ja.
Ich bin Dill aus Hamburg. Wir haben hier das Eigentumsrecht irgendwie so ein bisschen angeprangert und hier dieses germanische Recht so ein bisschen als Vorbild angesehen. Wie genau sehen Sie das in der Praxis? Ich meine, wenn hier in Kassel irgendeine kleine Region ist, die dann wo die Bürger untereinander ihr Geld austeilen. Wie genau wird das denn in der Praxis aussehen?
Super, herzlichen Dank erstmal für Ihre Frage, weil sie mir ermöglicht, nochmal deutlich zu machen, ich habe nicht oder ich wollte nicht das Privateigentum schlecht machen und das kollektive Eigentum zur Alternative erheben. Das wollte ich nicht. Ich halte die Entwicklung des Privateigentums für einen unglaublichen Fortschritt in der Geschichte. Ich glaube auch, dass die Einführung des römischen Rechts ein Fortschritt war. Wird Sie wundern nach dem, was ich gesagt habe. Weil ich glaube, dass es uns eminent geholfen hat, den Gesichtspunkt der Freiheit und der individuellen Verantwortung überhaupt erstmal zu entwickeln. Also freie Menschen auf eigenem Grund zu werden und dort Verantwortung zu tragen und zu merken, was die Auswirkungen unseres Handelns sind. Sie sehen zum Beispiel im Sozialismus, dass da, wo niemand sozusagen individuell verantwortlich war, ist alles verkommen. Ja? Diese individuelle Verantwortung ist unglaublich notwendig. Das ist eine absolute Stärke des Privatrechts, des Privateigentums, auch des Kapitalismus, wenn Sie sozusagen auch das hören wollen. Es ist nur eine absolute Einseitigkeit. Also das ist ja die Tragik, dass wir sozusagen auf der einen Seite der Welt haben wir eine völlige Hypostasierung, eine Überhöhung der Freiheitsidee, so dass dabei Gerechtigkeitsempfindungen völlig oder auch Solidaritätsnotwendigkeit völlig mit Füßen getreten werden. Und auf der anderen Seite hatten wir über Jahrzehnte das Gegenteil im Sozialismus. Da galt der Einzelne gar nichts, da gab es überhaupt keine Freiheit. Alles sollte für alle sein, das war das größte denkbare Gefängnis. Worauf es ankommt, ist nicht das eine sozusagen zugunsten des anderen zu lassen. Also nicht zu sagen, jetzt gehen wir wieder zurück ins germanische Recht, wäre eine Katastrophe. Ja? So war es nicht gemeint. Vielen Dank deshalb, dass Sie mir nochmal ermöglichen, das deutlich zu machen. Sondern zu sehen, es gibt Dinge, die können Privateigentum sein, sinnvollerweise. Da macht es überhaupt keinen Sinn. Es wäre furchtbar, wenn der andere mitreden würde. Da entscheide ich völlig alleine. Das ist Ausdruck meiner persönlichen Lebensführung und Freiheit. Aber es gibt Dinge, die können wir mit Privateigentum nicht angemessen verstehen, beschreiben und handhaben. Da geht es um unsere gemeinschaftliche Verantwortung. Und Sie werden feststellen, wenn Sie sich ein bisschen in die aktuelle Diskussion in der Ökonomie einlassen, dass das, was ich da sage, dort auch immer mehr kommt. Elinor Ostrom zum Beispiel, die vor, was war es, 2-3 Jahren den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat, die schreibt genau über das, über öffentliche Güter und darüber, dass die genau nach anderen Gesichtspunkten geführt, verwaltet werden müssen als das Privateigentum. Und das haben wir im Westen im Kapitalismus nicht entwickelt. Das müssen wir jetzt lernen. Also sozusagen, wenn man so will, ein Stück Sozialismus im Kapitalismus, das würde wieder missverstanden werden. Es geht darum, wie wir Freiheit, Demokratie und soziale Verantwortung oder Solidarität miteinander verbinden und nicht entweder das eine oder das andere tun. Und in dem Zusammenhang habe ich auf die berechtigten Anteile des germanischen Rechts hingewiesen, die bei uns unterdrückt wurden und nicht weiterverfolgt werden. Und darauf hingewiesen, dass wir weltweit im Moment Einseitigkeiten durchsetzen, wenn wir in Ladakh, in Dörfern, wo seit Generationen alle für alle sorgen, den Menschen erklären, das sei irgendwie nicht mehr modern, ja? Und es dürfe nur noch der was essen, der auch Eigentum hätte. Sie können im Ladakh besichtigen, welche dramatische Folgen das hat. Wer war der Nächste? Oder die Nächste? Vielleicht ja auch mal.
Vielleicht noch eine Frage jetzt, um den Rest dann bilateral
klären. Jetzt ist natürlich schwer. Wer will sich vordrängen? Nein, wer ist so gütig, uns gemeinsam seine Frage zu schenken als Letzte? Sie? Bitte schön. Ja, es war jetzt Sekundenbruchteile, aber. Rita, wir sparen Zeit, weil ich meine, das war eigentlich fast ein Beitrag und keine Frage. Ich halte davon, bitte?
Dann darf der andere auch.
Ah, darf der andere auch noch. So, wir kommen ins Verhandeln. Ich halte davon sehr viel. Sie dürfen nur nicht die vergessen, die nicht oder noch nicht im Internet unterwegs sind. Aber ich halte davon sehr viel, was Möglichkeiten insbesondere für die Zukunft betrifft. So, jetzt dürfen Sie noch. Aha. Das ist, Sie waren es gar nicht, aber bitte. Nein, weil das ist die erste Dame. Ich glaube, Sie sehen mir nach, wenn ich jetzt ihr das Wort gebe. Bitte schön.
Wenn ich sehe, wie Sie mit Ihren politischen Visionen einklicken, die großen Ziele, und mir dann überlege, dass man im Europaparlament sitzen kann und da entscheiden muss, welche Formen zugelassen sind von Gurken, die auf den Markt kommen, dann frage ich mich, wie kann man in dem Moment besonnen sein und seine Vision erstens nicht vergessen und zweitens, da würde ich den Schluss finden. Also ich glaube, ich persönlich würde diesen Punkt kaum aushalten, wenn ich weiß, ich bin da drin, um irgendwie ja, eine Zukunft zu schaffen und dann entscheide ich in Form von Burg. Also ich meine, das ist Sinn.
Danke. Merken Sie, völlig andere Schicht der Frage. Ne? Die erste Dame. Entschuldigung, ich will Sie nicht mit Stereotypen langweilen. Schöne Frage. Weil, also schön deswegen, weil das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage, da gibt es gar keine schnelle, einfache Antwort drauf. Das ist auch für mich ein Problem, das, wonach Sie fragen. Ja? Denn wenn Sie im Parlament sind, dann sind Sie ja nochmal in einem deutlich stärkeren Maße mitverantwortlich für das, was heute geschieht, als wenn Sie da nicht drin sind. Und ich fühle mich sehr stark verantwortlich für das, was auf der Ebene geschieht und kann da mit vielem, was dort entschieden wird, nicht leben. Also ich habe für das, was ich hier vertrete, keine Mehrheit im Europaparlament. Ich habe sie vielleicht punktuell. Ja? Ich habe sie auch punktuell im Bundestag. Das ist interessant. Sie können in individuellen Gesprächen, also ich habe sie nie gehabt, Kraft Partei Macht, weil ich war nicht, einmal war ich zu Regierungszeiten drin, aber da war ich nicht Teil der Regierung, sondern des Parlaments. Aber die meisten Sachen, die ich durchgesetzt habe, habe ich durchgesetzt, nicht sozusagen auf der üblichen Schiene, also grüner Antrag, und dann ist es ja immer so, dann stimmen die zu, die, also die Grünen sowieso, und wenn sie in Koalition stimmen, stimmt der Koalitionspartner zu, die anderen stimmen dagegen. Wenn sie nicht in der Koalition sind, stimmen alle dagegen. Ja, weil das war über Jahrzehnte, ja. Das war in den ersten zwei Legislaturperioden mein ständiges Erlebnis, weil man darf nicht einem grünen Antrag zustimmen. Ja. Wäre ein Offenbarungseid. Also habe ich es so gemacht, dass ich in den anderen Fraktionen mir einzelne Menschen gesucht habe. Und das Interessante ist, selbst oder manchmal gerade solche, die sie von außen erstmal für einen richtigen Dummbeutel halten, ja, oder wo sie denken, dem geht es nur um Macht und Geld oder so, wenn sie mit dem mal beim Mittagessen zusammengesessen haben oder so und dann zum Beispiel gefragt haben, sag mal, wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? Warum? Wie hat das alles angefangen? Dann erzählt dir der plötzlich eine Geschichte, wo sie feststellen, große Ideale, ja, richtig. Die meisten Menschen tun das, was sie tun, nicht aus bösen Zielen heraus, sondern eigentlich alle Menschen, mit ganz wenigen Ausnahmen, und da ist dann sehr Schlimmes im Leben in der Regel passiert. Die meisten Menschen wollen Gutes tun. Das heißt, auch die Politiker sind im Kern wunderbare Menschen, nur entsetzlich verbogen durch ein System, das das Wunderbare in ihnen sehr früh zugeschüttet hat und ganz andere Eigenschaften an die Oberfläche gebracht hat. Wenn Sie die aber auf einer Ebene ansprechen können, wo die sagen, oh ja, das ist ein wirklich tolles Ziel, dann finden Sie solche, die das unterstützen. Und ich habe viele Kollegen gefunden, die mit mir zusammen Sachen durchgesetzt haben, wo sie dann, ich zitiere jetzt einen, der mir später einen Brief schrieb, weil für den war das richtig tragisch, der war CDU-Abgeordneter. Und bei einer bestimmten Situation der einzige CDU-Abgeordnete, der den Mut hatte, einem Entwurf von mir zuzustimmen. Ja. Und es war ihm angedroht, weil es war zunächst so, im Ausschuss hatte die ganze CDU zugestimmt. Alle einstimmig für meinen Entwurf. Dann wurden die vorgeladen zu Kohl damals, ja, Kohl und Schäuble. Und wurden alle im Kopf kürzer gemacht und also wurde ihnen erklärt, wenn du das nochmal machst, ja, dann so. Und er war im Plenum der bei der Frage, wer stimmt für den Gesetzentwurf, aufstand. Man muss in der dritten Abstimmung im Bundestag aufstehen, wenn man dafür stimmt. Und um ihn herum ein unglaubliches Zischen und Lästbeschmutzer und Verräter und so weiter. Und er hat das durchgezogen, aus Überzeugung. Er ist nicht mehr aufgestellt worden bei der Union, aber er hat mir später einen Brief geschrieben und hat gesagt, das war die einzig freie Tat in seinen 12 Jahren Bundestag und er bereut nichts. Das ist ein extremes Beispiel. Was ich aber sagen will damit ist, dass wir immer die Verhältnisse und die Menschen erstmal von außen sehen. Aber da, wo wir eindringen, sehen wir noch eine ganz andere Seite und dann tun sich plötzlich Möglichkeiten auf. Ich bin nicht ins Europaparlament gegangen, weil ich mit allem, was da geschieht, einverstanden bin. Ganz gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin da hingegangen, weil ich glaube, da müssen bestimmte Entscheidungen und Gedanken müssen sich grundlegend ändern. Aber ich bin da hingegangen, weil ich glaube, man darf heute nicht abseits stehen. Also ich würde mit mir selbst nicht stimmig leben können, wenn ich meine Gedanken nur in Vorträgen verbreiten würde oder in Büchern. Ja? Sondern ich möchte dorthin gehen, wo heute die Menschen um sowas ringen und wo heute Entscheidungen fallen, möchte mit denen reden und gucken, ein Stück weit die Sache voranzubringen. Und das ist natürlich, da machen sich die Hände schmutzig gewissermaßen. Also überall, wo sie eingreifen in Wirklichkeit, laden sie auch Schuld auf sich, weil sie beteiligt sind an Entscheidungen, die sie nicht möglicherweise gut finden oder nicht mittragen wollen. Aber die Frage ist, wo haben sie mehr getan und mehr bewirkt? Und für mich war das immer so, ich muss da reingehen, wo heute diese Entscheidungen fallen und da mitreden. Ich würde mir wünschen, es würden viel mehr tun. Es wäre viel leichter dann. Dann würde man nicht immer allein stehen. Ich muss da reingehen. Ich kann es aber auch nicht permanent tun. Also ich war 4 Jahre im Bundestag, 4 Jahre nicht im Bundestag, 4 Jahre im Bundestag, 4 Jahre nicht im Bundestag. Dann war ich nochmal 2 Jahre im Bundestag. Dann war ich 7 Jahre in keinem Parlament. Jetzt bin ich im Europaparlament. Wenn ich das als Beruf sehen würde, 30, 40, 50 Jahre Abgeordneter, möglicherweise hätte ich viel von dem verloren, was mir ermöglicht, anders zu denken und zu handeln, als viele Kollegen das tun. Ich brauche dann immer die Zeiten zwischendrin, wo ich auch geistig wieder nachtanken kann. Denn wenn Sie in so einer Mühle stehen, können Sie kaum noch einen neuen Gedanken fassen, ja, wo ich ganz anders arbeiten kann. Aber so ist das. Es ist nicht einfach gut oder böse, es ist nicht mit einfachen Worten zu beschreiben, sondern es ist eine Schilderung, wie man als Mensch Aufgaben übernimmt und dann da drin steht und versucht, dort ein Stück voranzukommen. Ich hoffe, das war ein Stück weit eine Antwort. Und jetzt ist unsere Zeit zu Ende.